Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt im deutschen Vorabendfernsehen eine nette Quizreihe mit dem Namen Wer weiß denn sowas? In der sich zwei Rateteams seltsamen und skurrilen Fragen stellen müssen. Etwa so eine. Wann kommen in Sperrgau bei Leuna in Sachsen-Anhalt die Weihnachtsbäume aus den Wohnzimmern? A. Am 27. Dezember mit Knut, dem schwedischen Kaufhaus, kehr aus. B. Am ersten Samstag nach dem 6. Januar, direkt im Osten orthodox gefeierten Weihnachtsfestes. Oder C. Am 2. Februar, am Ende der 40-tägigen Weihnachtszeit. Wann kommen in Sperrgau bei Leuna in Sachsen-Anhalt die Weihnachtsbäume aus den Wohnzimmern? Was glauben Sie? Wer wäre für Antwort A, am 27. Dezember mit Knut, dem schwedischen Kaufhaus? Den bitte ich doch einmal ums Handzeichen. Oh, keiner. B, am ersten Samstag nach dem 6. Januar, wie bei uns so ungefähr, direkt nach dem im Osten orthodox gefeierten Weihnachtsfest. Wer wäre dafür? Aha, okay. Und wer würde sich für C entscheiden am 2. Februar, am Ende der 40-tägigen Weihnachtszeit? Manchmal weiß man ja auch bei der Sendung nicht, was ist denn nun wirklich richtig. Also, ich gebe die Auflösung. Antwort A ist es nicht. Knut gibt es in Schweden eigentlich überhaupt nicht. Da gibt es aber so ein schwedisches Möbelhaus, das mit seiner Werbekampagne irgendwann mal den nachweihnachtlichen Kaufboom anstacheln wollte. Wenn Sie im Internet nach Knut googeln, dann kommen Sie am ehesten zu einem kleinen Eisbären, der 2006 im Berliner Zoo geboren wurde, aber leider auch schon verstorben ist. Antwort B hätte es schon eher sein können, ist aber auch nicht, denn selbst heute noch würden unsere Tannenbäume würden wahrscheinlich vor dem 6. Januar gar nicht eingesammelt werden, obwohl dieser kirchliche Feiertag in unserer Gegend auch schon ziemlich verblasst ist. Die Politikinteressierten, die verbinden doch am ehesten noch damit die Parteitreffen ihrer Spitzenpolitiker mit ihren markigen Sprüchen. Vielleicht ist sogar noch bekannt, dass in der orthodoxen Kirche tatsächlich erst am 6. Januar das Weihnachtsfest gefeiert wird. Übrigens an einem Tag, der bei uns zu Neudeutsch Epiphanias heißt, die Erscheinung des Herrn. Und eigentlich auch bei uns einer der hohen Feiertage ist. Die tatsächlich richtige Antwort lautet C, am 2. Februar oder nach dem 2. Februar, dem Ende der 40-tägigen Weihnachtszeit. Tatsächlich gibt es in Sperrgau diesen uralten Brauch heute immer noch. Seit 2018 sogar gehört diese Tradition zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Ursprünglich endete ja die Weihnachtszeit in der katholischen Kirche wirklich erst mit Maria Lichtmess Anfang Februar. Einem Fest im Gedenken an das Reinigungsritual, dem Maria sich nach dem jüdischen Brauch 40 Tage nach der Geburt ihres Kindes, Jesus, unterziehen musste. Marie, die reine Magd. Später dann hat die katholische Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil, das war von 1962 bis 65, das Ende der Weihnachtszeit tatsächlich vom 2. Februar auf den 6. Januar, den Dreikönigstag, vorgezogen. Aber in Sperrgau ist es immer noch heute so, die Weihnachtsbäume stehen im Wohnzimmer bis zum 2. Februar. Können Sie sich das vorstellen? Ja, es ist schon weiter im Osten, ne? Ja, ist klar. Ja, wer weiß denn sowas? Also Glückwunsch allen, die wussten bzw. richtig geraten haben, Sie dürfen sich bei Kai Pflaume bewerben. Spaß beiseite. Tatsächlich sind wir gerade jetzt in der Epiphaniaszeit, die mit dem 6. Januar als Tag der Erscheinung des Herrn beginnt und zu einer der besonderen ausgewiesenen Zeiten in unserem Kirchenjahr gehört und in diesem Jahr zum Beispiel bis zum 28. Januar dauern wird. Dann wird sie von zwei Sonntagen vor Passionszeit abgelöst, bis wir dann die etwas bekannteren 40 Tage, nämlich die 40 Tage der Passionszeit, von Aschermittwoch bis Karsamstag feiern. Ich habe den Eindruck, Epiphanias ist bei uns längst verblasst, gehört eigentlich gar nicht mehr so zu den traditionellen Festzeiten. Bei uns ist das jedenfalls so, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Epiphanias, die Erscheinung des Herrn. Ja, das will gefeiert werden, dass der Herr Gott selbst uns in seinem Sohn Jesus Christus nahe kommt und durch Leben und Wirken Jesu schon jetzt etwas von seiner Herrlichkeit offenbart. Haben Sie noch die Bitte des Moses im Ohr von unserer Schriftlesung gerade? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Nein, Moses, du kannst Gott in seiner ganzen Herrlichkeit gar nicht sehen, weil kein Sterblicher die Herrlichkeit Gottes ertragen kann und leben wird, der Gottes Angesicht sieht. Mose durfte Gott nur hinterher schauen und bekam selbst da noch einen Glanz ab, der seine Mitmenschen so erschreckt haben musste, dass er fortan nur noch mit einem Tuch verhüllt vor die Leute trat. Nachzulesen im 2. Buch Mose, Kapitel 34. Vielleicht wird uns jetzt auch deutlich, dass es keinen Sinn macht, sich ein Bildnis von Gott zu machen, weil es ohnehin nicht mal annähernd richtig beschrieben werden könnte. Unsere Vorstellungskraft wäre immer noch zu schwach, die wahre Herrlichkeit Gottes zu erfassen. Dafür nehmen wir Licht, die Farbe weiß oder glänzendes Gold. Die spielen allerdings bei der Darstellung der Gegenwart Gottes immer eine herausragende Rolle. Aber all der Glanz, all das Licht, das zuweilen in den Kirchen zu finden ist, kommt wohl nicht annähernd an das wirkliche Licht der Herrlichkeit Gottes heran. Es kann immer nur bruchstückhaft darauf hinweisen. Und daher ist Licht seit alters her in der Kirche auch ein Symbol für den erscheinenden Christus. Es gibt so viel an alten, teilweise heidnischen Traditionen, die auch Eingang bei uns in unser kirchliches Leben gefunden haben. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Das Weihnachtsfest zum Beispiel, das hat man ganz bewusst auf die heidnischen Feste des Lichtes gelegt. In Rom damals huldigte man dem Sonnengott zur Wintersonnenwende im Dezember. Und der Brauch zum 6. Januar, der stammt aus der Zeit eines hellenistisch geprägten Ägyptens, wo in der Nacht vom 5. zum 6. Januar die Geburt des Sonnengottes Aeon gefeiert wurde. Und beiden Kulten setzten die Christen eine neue Bedeutung entgegen, nämlich die Geburt des Überbringers des wahren Lichtes, Jesus Christus. In anderen Kirchen deuten verschiedenfarbige Paramente, also die Tücher am Altar, auf die jeweilige kirchliche Jahres- oder Festzeit hin. Andernorts, zumeist in lutherischen Kirchen und in der katholischen Kirche wohl auch, hängen jetzt zum Beispiel in der Epiphaniaszeit wie zu Weihnachten oder zu Ostern dort weiße Tücher. Weiß als die Christusfarbe des Lichtes und der Auferstehung. Weiß als die Farbe der Reinheit und der Klarheit. Auch dies ganz in der Tradition, die etwas von der Herrlichkeit der Erscheinung Gottes in dieser Welt darstellen soll. Vom Lichterfest Weihnachten über das Lichterfest Epiphanias am 6. Januar bis hin zu Marie Lichtmess am 2. Februar, diese 40 Tage Licht umschrieben früher also die Weihnachtszeit. Und das eben bis heute in Spergau in Sachsen-Anhalt. Symbole und Traditionen, wohin man blickt. Und mittendrin wir heute. Die Erscheinung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, das ist ein Fest der Freude und das will auch ausgiebig und fröhlich gefeiert werden. Und so kommt es, dass unser Wochenlied für diese Woche, das vorgeschlagen wird, in dir ist Freude heißt und an diese festliche Zeit erinnern soll. Musikalisch ist dieses Lied ein weltliches Balletto a lieta vita, ein Tänzchen zum fröhlichen Leben. Von dem Komponisten Gastoldi damals, 1591, im Übergang von der Renaissance zum Frühbarock komponiert und dann kurze Zeit später mit einem christlichen Text versehen. Stellen Sie sich vor, ein Tanzlied in unserem Gesangbuch. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Zur Auswahl der Bibeltexte für diese Epiphaniaszeit gehört klassischerweise auch die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Aus dem Johannesevangelium. Sie wäre jetzt in wahrscheinlich 4 Jahren wieder Predigtext dieses Sonntags. Diese Wundergeschichte hat der Autor des Evangeliums bewusst an den Anfang seines Evangeliums gesetzt und mit dem Vermerk versehen, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Weiter vorn in der johannäischen Weihnachtsgeschichte, da heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nun, also mit dem Auftreten von Jesus von Nazareth beginnt eine neue Zeit. Eine Zeit, in der Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus zu erkennen gibt. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Was hätte Moses dafür gegeben, Gott zu sehen? Aber vergessen wir dabei nicht, dieses Evangelium, das Johannesevangelium, ist das jüngste der Evangelien und erst circa 60 bis 70 Jahre nachdem Jesus auftrat, geschrieben worden. Nun aber vollends versehen mit jener geistlichen Erkenntnis, die in den anderen Evangelien so noch gar nicht formuliert wurde. Jesus, der Sohn Gottes, kam aus seiner Herrlichkeit, aus der Herrlichkeit Gottes hinab in diese Welt, wurde Mensch und wie wir und lebte unter uns, wurde vor den Augen der Menschen im wahrsten Sinne des Wortes am Kreuz erhöht und kehrte nach seiner Auferstehung zurück in die Herrlichkeit Gottes. Und an seinen Wundergeschichten, an den Wundergeschichten von Jesus erlebten die Menschen bruchstückhaft wahrscheinlich etwas von dem, was das Johannesevangelium als Zeichen seiner Herrlichkeit beschreibt und bezeugt. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und die Jünger glaubten an ihn. Andere aber auch wieder nicht. Sodass im Johannesevangelium auch steht, und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Und in diesem Dilemma stecken wir, denke ich, bis heute. Die einen nennen es Wunder, die anderen Zufall. Die einen sehen darin Gottes Wirken, bei den anderen schlägt halt das Schicksal zu. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Nein, wir könnten den Anblick jetzt noch nicht ertragen. Wir leben hier und jetzt im Glauben an die Ereignisse, die damals geschehen sind. Im Glauben an die Worte, mit denen Jesus vom Reich Gottes gesprochen hat. Im Glauben daran, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass wir, die wir in der Nachfolge stehen, an der Auferstehung und am ewigen Leben teilhaben dürfen. Und doch sehen wir, auch in unserem Leben, wenn wir mal ganz genau hinschauen und uns ein bisschen in uns gehen, wie Gottes Geist an uns, in uns und durch uns wirkt. Und nicht selten dürfen auch wir Wunder erleben und dadurch bruchstückhaft etwas von der Herrlichkeit erfahren, von der Jesus gesprochen hat und die uns die Schriften der Bibel vermittelt. Wie froh können wir sein, dass sich Gott in seinem Sohn Jesus Christus sichtbar, erfahrbar und erlebbar gemacht hat. Die Menschen damals haben das erlebt, sie haben es bezeugt und gewissenhaft niedergeschrieben. Und wir dürfen ihren Erfahrungen Glauben schenken. Wer das kann, dem hat Gott schon das ewige Leben geschenkt, heißt es, das über den Tod hinausgeht. Der bekommt auch jetzt schon Stück für Stück einen Blick für die Herrlichkeit und in die Herrlichkeit Gottes, die sich auch in seinem Leben offenbart. Dann darfst auch du, wie Moses, bitten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und es wird geschehen. Jetzt noch bruchstückhaft, dann aber einmal vollkommen und in aller Klarheit und Reinheit. Nach dieser etwas längeren Einleitung komme ich jetzt zum Predigttext des heutigen Sonntags. Ha, keine Reaktion, schlafen noch alle. Nein, ist nicht die Einleitung, ich bin gleich am Ende. Okay, ich muss zugeben, ich hatte zunächst nicht wirklich Zugang zum Text von heute, zumal er im Lutherdeutsch noch sperriger daherkam, als er ohnehin schon ist. Unser Text steht nämlich im Hebräerbrief, einem Rundbrief, in einer Zeit, in der der geistliche Aufbruch langsam zum Alltag wird und in der der Enthusiasmus der ersten Jahre langsam schon verflogen ist. Ein Brief, in dem es jetzt vor allem drin Dingen um das Dranbleiben an der Botschaft, an der frohen Botschaft geht, in einer Zeit, in der einerseits gemeindliche Routine Einzug hält, wie bei uns, aber auch schon die Anfänge von Christenverfolgung anklingen, wie oft bei uns, auch schon in dieser Welt. Der Brief schafft eine Verknüpfung zwischen dem Alten Testament und den jüngsten Ereignissen und mahnt uns durch sein Erinnert euch daran, im Glauben nicht müde zu werden, sondern sich diese Freude der Teilhabe an der Herrlichkeit, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat, zu erhalten. Und das will ich auch heute Morgen tun und den Predigttext aus einer moderneren Übersetzung gleichsam als erinnernde Mahnung zum Schluss der Predigt vorlesen, damit wir uns gemeinsam unter diese mahnenden Worte stellen, uns aber auch ermutigen lassen, dran zu bleiben, in der Hoffnung, die uns geschenkt ist. Er ist etwas länger, von daher bitte ich euch, einfach auch sitzen zu bleiben. Der Respekt vor Gottes Wort, den hat jeder im Zuhören, hoffe ich. Da heißt es: Darum richtet euch wieder auf, macht eure weichen Knie wieder fest und lasst eure Hände nicht länger schlaff herabhängen. Es wird Zeit, dass ihr einen neuen, geraden Weg einschlagt, damit nicht das Erlahmte endgültig gelähmt sein wird, sondern damit man euer Leben mit Gott wieder gesund nennen kann. Sorgt euch darum, dass ihr mit jedem in Frieden lebt und in der Liebe wächst, denn ohne sie könnt ihr nicht dem Herrn begegnen. Achtet darauf, dass niemand der Gnade Gottes den Rücken zukehrt und dass seine Bitterkeit wie eine giftige Pflanze alle anderen gefährdet. Denn es gibt Menschen, die mit ihrer Schlechtigkeit und durch ihre Gier alles verderben können. Wie es ja auch Esau getan hat, der für ein einziges Mittagessen sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Erinnert euch nur daran, was damals geschah. Als er dennoch versuchte, sich unter Tränen den Segen zu holen, hat ihn der sterbende Isaak nicht mehr segnen können. Es gab keine Möglichkeit mehr, das Ganze noch einmal rückgängig zu machen. Begreift doch, wie groß der Unterschied zum alten Bund ist. Jetzt müsst ihr euch nicht mehr einem unsichtbaren Gott nähern, der unnahbar hinter einer Wand aus Feuer, dunkelster Finsternis und Sturm herrscht, wie damals am Berg Sinai. Wie anders doch bei euch. Ihr könnt den Berg Zion einfach betreten und in die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem, hineingehen. Ihr seid von vielen Tausenden von Engeln umgeben und nehmt an der Festveranstaltung der Gemeinschaft all derer teil, denen Namen als Erstgeborene im Himmel verzeichnet sind. Ihr dürft vor Gott hintreten, der Richter über alle Menschen sein wird, vor ihn und alle, die schon in der Herrlichkeit bei ihm leben. Vor allem aber begegnet ihr Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, der euch alle durch sein Blut zu einer Opfergabe gemacht hat, die Gott unvergleichlich angenehmer ist als etwa das Opfer, das Abel gebracht hat. Passt auf, dass ihr nicht wie die Israeliten damals Gott ablehnt, der in der heutigen Zeit durch Jesus Christus zu euch gesprochen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.